ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Kitsch ist für mich, wenn das Fundament nicht ausreicht. Kitsch ist für mich Effekthascherei.
Der Hund guckt mich ganz verstört an, weil ich meine Stimme auf einmal so erhebe.
Das mögen die Hunde nicht. Sie schätzen den Unfrieden nicht im Haus. Sie wollen, dass immer alles entspannt läuft.
Ja, ich schätze den Unfrieden auch nicht, haben wir gemeinsam.
Nee, gefällt mir auch nicht. Aber was willst du machen, ne? Manchmal wird der Frieden halt gestört. Zum Beispiel durch eine Podcast-Aufnahme für eine neue Folge Gear of the Dark. Es ist wieder soweit. Simon, herzlich willkommen. Willkommen zurück am Tatort, hätte ich fast gesagt.
Ja, es ist der Tatort. Es ist der, also hier passieren die Gräueltaten, die Untaten. Das ist, was soll ich sagen?
Glaubst du eigentlich, wir sind so über all die Jahre irgendwie professioneller und abgewichster geworden mit so Radio-Frühstücksfernsehen, Frühstück-Moderatoren-Sprüchen? Willkommen zurück am Tatort. 1, 2, 3, Sie sind dabei mäßig. So, also was sind wir so mittlerweile alte, abgewichste Hasen im Podcast-Geschäft? Ich glaube, man kann schon, also ich glaube, wir haben die schnellen, flotten Sprüche mittlerweile ganz gut aus der Hüfte raus, oder?
Geht so, du vielleicht. Ich
glaub, unterschätzt dich nicht.
Ja, ich glaube, du bist im Radiomoderatoren-Sprechen ein bisschen besser als ich. aber ich weiß nicht, ob ich deswegen traurig sein soll.
Hast du Radio gehört als junger Mensch? Oder?
Ja, als Kind. Als Kind habe ich ganz viel Radio gehört, ja. Ich hab,
kannst du, genau, sorry, einen bestimmten Sender oder sowas?
Als Kind relativ wahllos, alles was in Berlin so lief. Woran ich mich erinnern kann, ist, es gibt in Berlin oder gab damals in Berlin einen Sender, der überwiegend 70er, 80er und 90er Musik gespielt hat. Das war 94.3 RS2. Den fand ich erst kacke als Kind, weil man natürlich als Kind...
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Kann es eventuell sogar sein, dass sie die 70er, 80er, 90er und das Beste von heute gespielt haben?
Das ist gut möglich, dass sie irgendwann auch das Beste von heute gespielt haben, ja. Aber ich weiß noch, als Kind fand ich es erst kacke, weil man natürlich als Kind so ein bisschen mit der gegenwärts Popkultur auch aufwächst und neue Musik hören will. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann gemerkt habe, so ey, eigentlich sind die ganzen 80er Sachen ziemlich geil so. Und dann mochte ich den Sender auch ein bisschen mehr. Aber so richtig, aber ich würde sagen, das war alles eher so im Kindesalter. Und von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so ein Radio-Ultra gewesen wäre.
Kannst du dich an bestimmte Songs erinnern, die so immer im Radio liefen, gefühlt, die du so... Du, so ein Radio klingt ja auch immer so einen kleinen, mittenbetonten EQ und so, wo du weißt, du läufst in die Küche und wo du so Erinnerungen hast als Kind von so einem Song, der ständig lief oder so?
Auf jeden Fall viel Bon Jovi, lief extrem viel in den 90ern, würde ich sagen. Was? Phil Collins, unfassbar viel Phil Collins.
Phil Collins, Alter, auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz viel Phil Collins. Ja, Genesis I Can't Dance kam, glaube ich, 1990 raus. Da hatten die so ein mega fulminantes Comeback-Album. Und da lief jeden Tag 800 Mal I Can't Dance.
Mhm, ja.
Guter Song auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich kann mich auch ganz krass erinnern, was mega rauf und runter lief, war U96 Das Boot. Ich bin ja nur noch 3, 4 Jahre älter als du. Das
ist aber auch an mir nicht vorbeigegangen, das Boot.
Genau, und Hope of Deliverance von Paul McCartney war ein riesiger Radiohit, als ich ein Kind war. Und aus irgendeinem Grund, das war wahrscheinlich deutlich vor meiner Zeit, das muss ich jetzt mal eben kurz googeln, bevor ich jetzt sage.
Deepesh Mode lief viel, fällt mir gerade ein.
Stimmen im Wind von Juliane Werding.
Oha.
1986, ja, siehst du, das sind auch so meine frühesten Kindheitserinnerungen. Stimmen im Wind von Juliane Werding, ein Song, den ich über alle Maßen liebe, mit einem unfassbar dunklen Text, by the way. Also wirklich sehr, sehr geiler Song, wie ich finde. Und der lief in den 80ern rauf und runter im Radio.
Verstehe. Ja, der ist mir jetzt, wahrscheinlich müsste ich ihn hören und dann ist er auch mir geläufig. Fällt mir jetzt aber nicht sofort ein.
Wenn ich richtig mir einen umhänge und so auf Halbschlag, so, dann singe ich gerne mal, bin ich bekannt für Stimmen im Wind
von Juliane. Aber wahrscheinlich in einer Fassung, die mehr nach Böse Onkels klingt, würde ich mal tippen.
Immer. Ja, immer. Ja. Das wird durch den Böse Onkeler gehäckselt. Klingt dann alles so.
Asozial, so nach Bier und Stiefel, ja, verstehe.
Guter Bier und Stiefel, euer halt. So, so wie man es mag. Und ja, das sind so die Erinnerungen ans Radio. Und dann kam genau wie bei dir wahrscheinlich auch eine ewig lange Phase, wo Radio für alles stand, was ich verachtet habe. So, weil ich meine, als Teenager, man hat sich da ja nicht für tagesaktuelle Popmusik interessiert. Also in keinster Weise, oder?
Nee, ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich, dass ich es verachtet hätte. Es ist einfach irrelevant für mich geworden, als
ja,
ich,
okay.
Ja, Musikgeschmack.
Zwei Stufen zurück, hast du vollkommen recht. Mhm. Aber witzig, bei uns heute noch in Bremen bei meinen Eltern im Haus, es läuft den ganzen Tag Radio. Immer.
Nice.
Und das ist was ich mir angewöhnt habe, auch bei mir zu Hause hier in Gainesville. Dafür habe ich extra so ein Internetradio und so, dass immer deutsches Radio läuft. Die ganze Zeit.
Ja, finde so, ich, das ist auch echt oldschool auf jeden Fall. Das ist so, man erinnert sich genau an das.
Bremen 1, Grüße
in der Küche
raus.
Läuft das Radio. Ja, das ist so, das ist einfach an und fertig.
Auf jeden Fall. Ja. Und das ist mir, mittlerweile mache ich dann halt auch eher manchmal so ein bisschen relaxtere Sachen, mache dann so, ich finde ja das Konzept des Internetradios wirklich sehr, sehr geil. Und deswegen bezahle ich auch Geld für wie nennt sich das, Sirius FM oder so?
XM.
Genau, so, ne? Also für so Bezahlradio ohne Commercials, dafür, dass du dann halt irgendwie 100 Jazz-Sender hast und sowas. Das höre ich nämlich auch so. So easy listening, Jazz im Hintergrund ist auch geil. Aber nichts kommt natürlich an deutsches Radio und U96 das Boot. 1-2 Techno. Oh, ja. Scheiße, dritte Klasse. Oh, kacke, draußen -8 Grad und Regen rauf aufs Fahrrad. 1-2 Techno. Los geht's.
Mir fällt natürlich gerade noch ein, da ich vor allem natürlich, wie soll ich sagen, Teenager der 90er bin. 1-2 Polizei war auf jeden Fall ein mega.
Ja, Modo, 1994. Modo,
genau.
Ein holländischer Freund. 1-2
Scooter,
Polizei.
Hyper. Natürlich.
Auch 1994.
Ja, 94 war krass.
Ihre Hit-Single, ihre Breakthrough-Single. Danach kam Move Your Ass, 1995 allerdings schon.
Ich muss gerade mal
gucken.
Das
ist so, ganz kurz, das ist eins meiner absoluten Top-Skills, dass ich so 94, 95, 96 so alles chartsmäßig weiß, so Sommerhits, den ganzen Kram.
Ja, ich hatte geschenkt bekommen, glaube ich, zu Weihnachten oder so, die Bravo Hits Best of 94. Ich gucke gerade mal, was da so drauf war. Natürlich.
Wahrscheinlich Wakefield mit Saturday Night. Ist
Opener.
Drauf.
War der direkte Opener.
Mega geil. Wahrscheinlich 4-7 oder wie hießen die mit Slave to the Music? 24-7.
Ich guck gerade.
Slave to the Music. Oh, na, 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 na. Slave to the Music.
War nicht drauf.
Mit dem geilsten Rap ever. I'm a freak. And I really mean a freak. I'm a party freak every day of the week.
Sounds also, nach
Bars.
Ey, klingt nach DJ Bobo Raps. Natürlich war DJ Bobo direkt der zweite Song.
Music, that's what I'm living for.
Four.
DJ Bobo, muss man ja respektieren, war mal Breakdance-Weltmeister, der Typ, ne?
Ja, DJ, ja, und dann weiß ich auch nicht, was in ihn gefahren ist.
Wie die Nacht, Alter. So ein Gesicht, als wäre der neben Atomkraftwerk aufgewachsen, der Typ, Alter. Total entstellt. Also ja, wirklich.
Kenn ich.
Der könnte eigentlich in so einer total obskuren One-Man-Black-Metal-Band auch spielen, so von der Fresse her, der Typ.
Ich muss sagen, hier sind aber auch Interpreten drauf, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Zum Beispiel Max mit Doppel-X.
Oh, Max, don't have sex with your ex, Alter.
Getaways.
Fred, don't have sex with your ex. Absoluter Klassiker.
Den kenne ich natürlich, den Song. Jam & Spoon sagt natürlich noch was, aber Plafka als Featuring, Jam & Spoon featuring Plafka, keine Ahnung. 24-7, Is It Love?
Ja, das habe ich doch gesagt.
Hast du gesagt, aber du hast einen anderen Song gesagt, oder?
Is It Love? Ich habe gesagt, Slave for the Music.
Ja,
Slave
to
the
Music. Is It Love ist der Song, der drauf ist.
Is It Love?
Mhm.
Ja, auch Mega-Hit.
Ja,
Also wirklich so, also ganz ohne Scheiß,
Alter.
Dance, wir haben das ja in Deutschland Dancefloor genannt, im europäischen Raum eher so als Eurodance, Europop, Italopop auch genannt. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Alter, was?
Rednecks Cotton Eye Joe war natürlich mit drauf.
Cotton Eye Joe.
Und ansonsten, bisschen Überraschung, Snoop Doggy Dogg, What's My Name, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Prince Ito Joe featuring Marky Mark.
Marky Mark, United, The Fresh Prince, Alter.
Alter.
Ist auch geiler Song, United.
Das war ein guter Song, ja.
Mit so einem Video mit so Homeless People.
Die zweite Seite war rockiger, auf jeden Fall. Zum Beispiel Roxette, Sleeping in My Car, Aerosmith, Crying, Rolling Stones, Westernhagen, Es geht mir gut, natürlich auch ein Oberhit, Guns N' Roses, Stiltskin, Inside.
Kannst du dich an Stiltskin, so absolute One-Hit-Wonder-Band,
absolut.
Die wurden dann so als die neue Mainstream-Grunge-Sensation. Mhm. Fun Fact, ich weiß nicht, der Stiltskin-Sänger, der hat, glaube ich mal, bei Queen gesungen.
Oh.
Warte mal, Stiltskin-Singer.
Stilt ist es, glaube ich, oder? Ja, Stilt.
Stiltskin, warte mal. Singer, Ah, nein, ganz genau. Habe ich nicht Queen, sondern er war mal kurz der Frontmann von Genesis.
Ach krass, ey, das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Ansonsten R.E.M., die Toten Hosen.
Moment, R.E.M. mit Losing My Religion, nehme ich an?
Nee, was der furchtbarste Song aller Zeiten ist oder einer von den furchtbarsten Songs ever.
Was haben wir R.E.M.? Crash, Boom, Bang? Nee, was?
What's the Frequency, Kenneth?
Oh, yeah. Okay, und
Toten Hosen, alles aus Liebe. Und dann gab es natürlich noch The Kelly Family, An Angel ist auch drauf.
Auch gewesen. Absoluter Hit.
Ja.
Auch so ein entstelltes Kind, der Angelo Kelly.
Und am Ende Cinematic, unser Lied, Lale Lu und Lucy Electric, Mädchen. Da muss ich sagen.
Lucy Electric, ja, Entschuldigung.
Übersong natürlich, muss man sagen, aber ist.
Ja, vielleicht für dich.
Ja, aber Lale Lu auf jeden Fall. Alter Hahn, ey.
Man, da fing das an, das war der Initial Start, dass dann so ganz schlimme, geile 50er Jahre Post-Nazi-Schlager dann halt so vertechnot wurden.
Ja,
und so.
Ja.
Und dann ging das los. Dann kam ja auch eine Insel mit zwei Bergen, du erinnerst dich, aus der, wie hieß das? Aus der Sandmann. Und mit einfach so ein Happy Hardcore-Techno-Beat drunter, das ging immer. Dann ja auch, das war auch so, ne, dann 95 ging es dann auch richtig los mit Blümchen, die war ja auch so mega in dem Metier, alles so diese Happy Hardcore Beats, also völlig schnell und ja, war eine geile Zeit, Simon.
Krass, ey, ich sehe hier gerade in, hier bei Discogs sind alle Booklet-Seiten abgedruckt von der Bravo Hits Best of 94 und es gibt zu jedem Song so ein Kurzblurb irgendwie. Das ist natürlich ganz geil. Zum Beispiel bei Modo 1-2 Polizei. Ja, das ist was. Die Nummer 1 aus Köln stürmte mit Blaulicht die Charts. In der neuesten deutschen Welle kam Modo mit dem fetzigsten Polizeieinsatz, den es je gab.
Wow.
Ja.
Ich gucke gerade bei Bravo Hits 1. Interessant. Depeche Mode drauf. Geil. Right Said Fred mit wirklich einem Megasong, Don't Talk, Just Kiss, ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ich glaube, da sind
Knaller.
Wir einer Meinung,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall, so, ja.
Army of Lovers, Obsession, auch Mega-Hit, muss man sagen. Tatsächlich auch Das Boot von U96 da drauf. Roxette mit Church of Your Heart. Wow, was ist denn das denn? Noch ein U96-Song und Mr. Big mit To Be With You. Wer kennt ihn nicht? Und natürlich der Überhit von Harpe Kerkeling, Hurz. Kannst du dich daran erinnern?
Oh, meine Fresse, ja. Harpe Kerkeling.
Oh. Jetzt muss ich aber auch wissen, was Bravo Hits 2 war. Einen hatte Buzzy auch. Da war Sexy Motherfucker von Prince drauf.
Nice. Kerke Harpeling.
Ja, Harpe Kerkeling.
Linge Herpekark.
Ja.
Kannst du viel mitmachen mit seinem Namen.
Naja. Also, kurzer, wie sagt man, go down memory lane, zurück in die Vergangenheit.
Mhm.
Aber das ist wirklich so, ja, also da wurden Hits ausgekotzt am laufenden Band. Gerade in diesem Eurodance-Bereich. Alter, was für geile Zeiten das waren. Schön irgendwie über den Jahrmarkt gehen und vorm Autoscooter rumhängen und so. geil.
Ja, ja, Autoscooter war das Beste, Alter. Es gab nichts Geileres.
Auf jeden Fall. Wirklich. Zieh dir mal rein, wirklich, Slave to the Music von 24/7 ist einer der geilsten Songs ever. Soweit würde ich gehen.
Ich werde den Song mit Sicherheit kennen, aber ich habe ihn auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kopf, so viel kann ich sagen.
Ist, glaube ich, meine, vielleicht neben La Bouche, ist das meine Lieblings-Eurodance-Kombo gewesen.
La Bouche war natürlich auch drauf mit Sweet Dreams.
Oh, mega, Alter. Culture Beat, auch der Hit.
Natürlich, ja, Marusha, Somewhere Over the Rainbow, da wären wir mal wieder.
Das war übrigens der Initial, das war ihre erste Single, ne? Danach wurde Marusha Mainstream dann. Die war ja da ja schon jahrelang extrem angesagte Underground-DJ zu der Zeit und auf einmal war das dann halt auch so im Fahrwasser von Scooter, dass man halt eben mit so Billo Karstadt Rave Techno dann halt auf einmal richtig, richtig Asche machen konnte.
Ja.
Was gab's da nicht alles? Charlie Low Noise, Mental Theo.
Oh, und ja, ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ey.
Aber auch geil.
Streitbar.
Ja, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Kurt Klopper, Bravo Hits, wir hören uns zum nächsten Mal.
Ja damit spannst du natürlich den Wagen schon vors Pferd. Aber wir wollten, bevor wir auch über die Folge sprechen, zweierlei Sachen wollten wir eigentlich noch machen. A, wir wollten über Gitarrenindustrie-News labern, wie alle im ganzen Internet. Es geht um Fender und ihre Klagenwelle. Hanno.
Ja, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe danach natürlich auch von 8000 anderen Leuten gekriegt. Gib du mir mal kurz einen Recap oder gib den Leuten mal kurz einen Recap.
Der Recap ist, dass Fender in Europa quasi gegen so einen Temu, China-Böller, Gitarrenhersteller geklagt hat, der Strat-Nachbauten gebaut hat und haben das dann von einem deutschen Gericht quasi angeklagt und da derjenige von Temu, der diese Gitarren baut, natürlich nie nach Deutschland zu dem Prozess gekommen ist, haben die sozusagen bei Default erstmal Recht bekommen, weil der Gegenkläger sich nicht geäußert hat. Und das haben Fender jetzt zum Anlass genommen, quasi der ganzen Gitarrenindustrie Cease and Desist Letter zu schicken. Ich bin noch nicht ganz klar darüber, wie eng gefasst die jetzt die Strat-Shape genau sehen, ja, also ob es jetzt, ich dachte am Anfang, es geht wirklich darum, um eine Strat-Shape mit einem Pickguard, 3 Volume-Knobs und 3 Single-Coils, dass es sehr spezifisch ist, hab jetzt aber auch gehört, nee, es geht ja darum, dass die Formen der Fender Strat quasi die Kurven einer Frau nachbilden und jede Gitarre, die eigentlich so ist, also jede S-Shape-Gitarre, wie man heute auch so schön sagt, jede Strat-Form könnte theoretisch davon betroffen sein. Irgendwann bin ich in der Flut der ganzen Nachrichten und YouTube-Videos aber auch ein bisschen ich sag mal, man hat es ja irgendwann auch begriffen. Von daher, ich kann jetzt noch immer nicht genau sagen, nach welcher Definition genau Fender diese Cease and Desist Letter schicken, aber natürlich mit absolut hanebüchen Forderungen, wie jeder Stock, der existiert, muss vernichtet werden, schickt uns alle Kundendaten von Leuten, die diese Gitarren gekauft haben, zahlt uns 250.000 Euro pro forma, bla bla. Also es ist so richtig, wie soll ich sagen, richtig crazy. Und das Ding ist, ich glaube, wir sprechen ja doch immer mal wieder über Fender oder Gibson und jeder hat so seine klassische Lieblingsgitarrenmarke. Und ich weiß noch, dass natürlich auch diese ganze Play-Authentic-Sache von Gibson war natürlich schon auch ein Image-Schaden für Gibson. So, ich glaube, die sind...
Kannst du da nochmal ein, zwei Takte zu sagen?
Na, weil Gibson auch damit gedroht haben, quasi viele... kleine Gitarrenhersteller, die Les Paul-Formen zum Beispiel bauen oder auch andere Gibson-Formen, zu verklagen. Ich glaube allerdings, da ging es überwiegend wirklich um Les Paul-Formen oder um exakte Nachbauten überwiegend, denn es gibt ja auch etliche Les Paul-Formen, ESP, Eclipse und so weiter und so fort, die jetzt nicht betroffen sind, weil sie ausreichend anders sind. Und bei
Die Les Paul-Form geht ja zurück auf das Gesicht von DJ Bobo. Das wissen die wenigsten.
Das wissen die wenigsten, ne? Okay. Ja. Die wurde auch in einem Atomreaktor.
Es war ein atomarer, es war ein Unfall.
Ja, als hätte jemand eine Strat einfach in der Sonne liegen lassen, bis sie so zusammengeschmolzen ist, dass eine Les Paul
in
rauskommt.
In der Schweiz, Alter.
In der Schweiz, so, genau. Es scheint so, dass Fender das Ganze deutlich weiter auffasst. Interessant an der ganzen Sache ist, dass Fender versucht hat, in den USA USA schon mal ein Copyright für die Stratform zu erwirken und da dann aber oder hier in den USA gerichtlich entschieden wurde, dass die Stratform quasi mittlerweile Public Domain ist. Und jetzt versuchen die das hintenrum über Europa zu machen, weil natürlich viele auch amerikanische Gitarrenmarken, das kann, ne, wie gesagt, Schecter, ESP, da sind ja eigentlich alle von betroffen, natürlich auch in Europa ihren ganzen großen Stock verkaufen. Also es, und das ist sozusagen jetzt so ein Rundumschlag irgendwie durch die ganze Gitarrenindustrie, wo Fender versucht, wahrscheinlich jetzt erstmal vor allem Angst zu erzeugen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wie soll ich sagen, dass das 100% durchsetzbar ist, was sie sich da vorstellen. Das Problem ist allerdings, es können sich ja gerade kleinere Gitarrenbauer auch nicht unbedingt leisten, diesen Gerichtsprozess überhaupt,
durchzuführen.
Genau. Und das ist, denke ich, sicherlich auch Teil des Ziels von Fender, dass da vielleicht kleinere Gitarrenbauer einfach aufgeben von vornherein. Das Ding ist jetzt, auch da habe ich verschiedene Sachen gehört, man kann das natürlich auch einfach ignorieren, so ein Cease and Desist Letter und einfach weitermachen, beziehungsweise man kann jetzt Sachen verändern, aber all diese anderen Forderungen wie alten Stock vernichten und Kundendaten rausrücken an Fender, muss man jetzt vielleicht nicht...
Was macht Fender denn mit den Kundendaten?
Das ist die Frage.
Ja, du hast eine Gitarre gekauft, die hättest du eigentlich nicht kaufen dürfen, bitte schicke sie, wir schicken einen rückfrankierten Umschlag zu ihnen, schick die Gitarre bitte zur Vernichtung ins Lager.
Das ist halt so der Punkt, ne? Die am Ende des Tages, alle wollen immer Daten von einem haben. Vielleicht unterscheidet das Fender jetzt auch nicht mehr von Meta. Ja, die denken sich einfach, boah, Alter, wir krallen uns jetzt hier noch so richtig schön Kundendaten, die wir dann auf mehr oder weniger subtilen Wegen bewerben können, sozusagen, oder umwerben können. Auf jeden Fall alles sehr, sehr bizarr und extrem, aber man merkt auch, finde ich, an der ganzen Aktion mal wieder, dass es halt sich um irgendwelche CEO-Lackaffen handelt, die sowieso A, mega reich sind und B, komplett out of touch, weil man muss sich ja allein nach dieser Gibson Play Authentic-Sache, die ja nun endlos durch den Kakao gezogen wurde und nicht ansatzweise so aggressiv war wie das jetzt, muss man sich ja trotzdem auch klar machen, dass das einen gewaltigen Image-Schaden mit sich bringt, der auch wahrscheinlich... Das
wollte ich gerade fragen, wie du den einschätzt.
Ich sag mal so, bei Leuten, die sich mit Gitarren mehr auseinandersetzen und Passion dafür haben, glaube ich, ist der Image-Schaden gewaltig. Bei Otto Normal, den sowas nicht interessiert, für den gibt's nur eine Fender Strat und eine Gibson Les Paul, keine Ahnung.
Den ist ja aber auch egal und sage das jetzt nur rein faktisch oder glaube ich, das relativ objektiv beurteilen zu können, dem normalen Gitarrenkäufer, Käuferin ist das wahrscheinlich genauso egal wie den Leuten, die normal ihre komplette Musik bei Spotify hören, ob der Künstler jetzt vernünftig dafür entlohnt wird oder nicht. Das ist leider einfach das Gesicht des Turbokapitalismus, dass dann halt so lange das Produkt günstig, günstig, billig, billig ist, die Leute das halt natürlich auch abnehmen wie geschnitten Brot.
Gut, aber günstig, günstig, billig, billig ist bei Fender ja maximal Squire, also das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass die Sachen noch so billig sind irgendwie.
Fair.
Ne, es ist natürlich auch immer so eine Budgetfrage und man weiß jetzt nicht, ob sich junge Musiker unbedingt eine richtige Fender ins Haus stellen würden, überwiegend. Aber ich glaube schon, dass es einen gewissen Image-Schaden mit sich bringt und offensichtlich macht das ja doch auch eine krasse Welle. Von daher, ich weiß auch nicht. Ich finde es schade.
Man darf gespannt sein.
Ich mochte Fender als, mir war Fender persönlich immer lieber als Gibson auf jeden Fall, was klassische mir Gitarren auch angeht. Ich mag den Vibe mehr. Ich mag viele derer Formen. Jazzmaster, wie gesagt, eine meiner Telecaster, großartige Form, ja. Das sind alles Gitarren, die ich mega mag. Und es ist immer schade, wenn Sachen so einen Beigeschmack bekommen. Und wir leben in der Zeit, wo alles schon einen Beigeschmack von Scheiße hat und Sachen, die wir nutzen, fast müssen, weil es so durch...
Man hat sich an den Geschmack von Scheiße einfach dermaßen gewöhnt, dass man davon ausgeht, dass alles so ein bisschen nach Scheiße schmeckt und man es deswegen als normal empfindet.
Das ist auf jeden Fall wahr. Das hast du... Ja,
also traurig, aber leider, leider wahr. Alles ist irgendwie immer so ein bisschen Scheiße.
Und es wird deutlich beschissener und offensichtlich beschissener irgendwie.
Hand in Hand, und das wollte ich eben eigentlich damit irgendwie suggerieren, ist, dass es aber auch gefühlt die Zahl der Leute, denen das total egal ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ist so, es wird immer normaler, in einen größeren Amount of Scheiße immer als gegeben und normal anzunehmen und hinzunehmen.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass das generell ein Phänomen unserer Zeit jetzt gerade ist. Ich weiß gar nicht, ob ich dem 100% zustimme, aber man merkt, dass man der Scheiße irgendwie fast wehrlos ergeben ist. Dass es für viele Sachen weil ich gerade Meta schon genannt habe, so, das ist so, Facebook gehören zwei der wichtigsten, oder Meta gehören zwei der wichtigsten Social Media Plattformen, an die wir uns alle seit Dekaden jetzt gewöhnt haben und für die es wenig Alternativen gibt, wo du den gleichen Zugriff auf, sagen wir mal, alte Freundeskreise und so weiter hast. Und ich glaube, dass viele Leute das nicht mehr gerne benutzen und aber aus Alternativlosigkeit so drauf festhängen. So. Und,
ich finde aber, dass zum Beispiel also es gibt ja nun mal auch einfach andere Möglichkeiten, die natürlich nicht so convenient sind, das muss man ganz klar sagen, aber man kann halt auch Kontakt zu alten Freunden halten, das tue ich auch ohne Social Media.
Ja, natürlich, klar.
Aber ich verstehe, dass man natürlich so in so Gewohnheits-, also ne, die neuen Generationen in solche Gewohnheitsmuster reingeboren sind. So, genau. Ne? Also wir kennen das ja nun noch, wenn man einen alten Freund anrufen will, ein Festnetztelefon in die Hand zu nehmen, und so boomermäßig will ich jetzt auch nicht abgehen, aber also ne, Leute, die jetzt heutzutage 12 sind oder so, Alter, Facebook gibt's länger und Meta als die leben.
Ja, eben. Das ist
so,
es halt,
das
ja.
ist natürlich echt schon ziemlich abgefahren,
und
die ganze Nummer.
Und auch viele von uns, so, ja, also ich meine, ich weiß, dass du jetzt privat nicht Facebook benutzt, aber auch viele von uns, wir sind die Generation, die Social Media als erstes erlebt hat, MySpace, StudiVZ, Facebook etc. Und wir haben uns natürlich an diese, ja, convenient ist auf jeden Fall ein richtiges Wort, so an diese Form der Kommunikation auch gewöhnt, weil sie es einfach gemacht hat, gerade in frühen Zeiten, wo das Leute auch vor allem dafür benutzt haben, so, ja, um mit ihren, keine Ahnung, mit ihrem erweiterten Freundeskreis, gerade als Musiker kennst du das ja auch, wenn du als Mucker viel unterwegs warst und du Leute kennenlernst und aus aller Herren Länder, dann waren Sachen wie MySpace und Facebook natürlich einfache Mittel und Wege, um in Kontakt zu bleiben irgendwie. Und ich sag mal so, da haben sich schon mehr als eine Generation hat sich daran gewöhnt, das zu benutzen. Und man sieht ja selbst die letzten Boomer auf Facebook irgendwelche patriotischen AI-Bilder teilen. So, ne? Also das ist, man unterschätzt manchmal, glaube ich.
In Deutschland übrigens genauso viel wie in den USA.
Ja, ja, absolut. Das ist, ne, man unterschätzt da manchmal, glaube ich, auch, dass das sind jetzt nicht nur wir, ja, irgendwie zwischen 30 und 40, die, sage ich mal, eine gewisse Abhängigkeit entwickelt haben von diesen Plattformen, sondern offensichtlich sogar unsere Elterngeneration. So. Also ich weiß, dass Sandys Tanten alle auf, also vielleicht nicht mehr so sehr wie noch vor 5, 6 Jahren, aber dass die alle auf Facebook irgendwelche Boomer-Kommentare hinterlassen haben und Familienfotos geteilt haben. So, ne? Also die sind da auch alle unterwegs.
Das ist echt krass, ne? Also ich sehe das auch in der Generation unserer Eltern und so, die dann auch völlig willkürlich und völlig schmerzfrei bereit sind, so private Daten und private Fotos auf Facebook zu ballern,
ja,
und sich überhaupt keinen Kopf damit machen, was damit passiert, teilweise mit Klarnamen.
Ja, ja.
So, ne? Und dann gleichzeitig einen Großteil ihrer sogenannten Nachrichten dann auch über Facebook und YouTube Shorts und so konsumieren. Also, ne, und das schafft natürlich so ein unfassbares Dummheitsvakuum, was einfach brandgefährlich ist.
Aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass auch der Putz bei vielen Leuten bröckelt. Die Frage ist immer, ob das eine kritische Masse ist, bei der das passiert. So, aber ich glaube, zumindest ist es so, ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal angebracht und spreche darüber auch viel mit meinen amerikanischen Freunden. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, Mitte 2000er, Ende 2000er, wenn ich mit Ami-Bands auf Tour war, mit W-Farm, dass die sich schon alle auch als Patrioten verstanden haben. Und dieser Putz, und auch als ich hergezogen bin noch, ja, also zum Beispiel in Tampa hatten wir einen Bekannten, der war halt früher im Militär, so, der war im Grunde genommen schon eher rechts von der Mitte so und so super patriotisch, und bei dem ist so während der ersten Trump-Amtsperiode komplett der Putz gebröckelt so. Und da gibt's auf jeden Fall schon auch viele Leute, die die ihre patriotischen Feelings für Amerika zum Beispiel verloren haben, und amerikanischer Exzeptionalismus, ich weiß nicht, ob der noch so zieht, zumindest nicht in so einer breiten Masse, weil du jetzt so schon eine desillusionierte Gesellschaftsschicht hat, die sich das anguckt und die vielleicht auch dank eines Donald Trumps und dieser völlig schamlosen Verwahrlosung jeglicher jeglichen Anstands und diese ganze Korruption, die irgendwie sehen, wie schwach ihre Systeme sind sozusagen. Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen aus ihrem Dornröschenschlaf, dass Amerika immer alles easy übersteht, zum Beispiel aufwachen. Leider habe ich das Gefühl, wenn ich in die restliche Welt blicke, dass das anscheinend so ist, dass jedes Land da jetzt erstmal auch durch muss. Ja, ist nicht so?
Allerdings.
Ja, und das ist so bescheuert einfach, dass mir die Kotze aus allen Poren kommt.
Macht die AfD ja einfach keinen Hehl draus, nö, wie inspirierend sie die MAGA-Bewegung findet.
Ja.
So, ne? Und das ist halt so richtig geil. Und sollten die Leute das wirklich wählen und das sollte wirklich zum Schlimmsten kommen und die Partei regiert, da werden die Leute halt alle, wie wir schon vor 10 Minuten gesagt haben, da werden sie alle rausfinden, dass Scheiße gar nicht so subtil schmeckt, wie man glaubt.
Ja, aber das wird auch wieder Ewigkeiten dauern, weil das Ding ist, das siehst du ja.
Ja, weil dann ist natürlich erstmal jahrelang, wie sagt man, hier in Amerika sagt man Denial. Ja. So, weißt du, dass die Leute sagen, ja, gib dir erstmal abwarten, hast du nicht gesehen, aber wie sagt man, wie geht das Sprichwort, nur die dümmsten Kühe oder so suchen sich ihren eigenen Metzger aus oder so, und bei der AfD trifft es halt genauso zu wie bei dem ganzen Magerbraten.
Ja, und das keine Ahnung, ich habe deswegen auch, ich gehe immer so durch Phasen durch, ja, Phasen, wo ich versuche, das einfach auch mal hinter mir zu lassen oder nicht so drauf zu achten, und das funktioniert mal mehr und mal weniger, aber es ist momentan wieder so, dass ich habe einfach so einen krassen, ja, wie soll ich sagen, Verdruss auf alles, so, das, es kotzt mich einfach alles an, so, und ich hasse es einfach, weil ich lange an mir gearbeitet habe, kein zynischer Typ zu sein. Und
da würde ich dich gerne stoppen. Mhm. Das ist so, ich glaube, dass das die vielleicht wichtigste Entscheidung oder Herausforderung deines Lebens sein könnte, weil du hast ja trotzdem Leben, was du magst. Mhm. Und du hast Leute um dich, die du schätzt und magst und mit denen du gerne zusammen bist. Und ich glaube, dass man so weit gehen kann, als zu sagen, dass man sich das selber auch schuldig ist. Ne? Man kann nicht nur 24/7 sich mit die ganze Zeit mit der Kotze und Scheiße der Welt torpedieren.
Nö, natürlich nicht.
Denn ich bin gerade in so einer Phase, alles das, was du sagst, unterschreibe ich zu 100%. Aber ich bin zum Beispiel gerade in so einer Phase, wo ich aktiv die schönen Dinge, die ich in meinem Leben habe, auch genieße und mir das auch erlaube.
Ja.
Denn ich lebe mein Leben sehr, sehr gern und ich bin mit meinen Freunden und den Menschen, die ich mag, sehr gerne zusammen und von ihnen umgeben. Und dementsprechend, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel so ein Jahr, wir haben da viel privat drüber gesprochen, wo ich einfach auch völlig so, hey, ich will hier weg oder ne, was könnte meine Zukunft sein? Und ich merke auch mehr und mehr so, ey, das hier ist aber auch mein gesamtes Leben, so, ne? Und ich wohne, also mir geht es auch wirklich, wirklich gut, so, ne? Also das ja. ist, ich habe ja viel dafür getan und geleistet und riskiert und aufgewendet, dass ich mir ein schönes Leben aufgebaut habe. Und ich bin jetzt gerade so in einer Phase, dass ich nicht weiß, ob ich woanders glücklicher wäre.
Ja.
So, rein privat.
Also,
denn wenn ich nach Deutschland gucke, so, Alter, mir vergeht alles.
Naja, weil das Problem ist natürlich auch allein die Erwartung darauf, dass man mit Versetzung den ganzen Scheiß nochmal durchkauen muss, Alter. Da kriege ich.
Als absoluter Profi im Game, der das halt schon alles einmal durchgespielt hat, Alter, ja. Lass stecken.
Ey, das ist auch für mich auf jeden Fall auch so ein Ding, ne? Ich, weil es schon auch Zeiten gab, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, zur Not zurück irgendwie, aber es einem schwant ja leider Übles irgendwie so. Und das Ding ist so, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, im besten Fall hört die Scheiße hier vorher auf, als in Deutschland, wo sie noch an.
Oder relativiert sich zumindest ja. so ein bisschen. Denn die alten Leute, mit denen ich hier spreche, mhm. die haben alle einen relativ interessanten Punkt. Und ich weiß, dass jetzt natürlich der einzige oder der erste Reflex wäre zu sagen, ja, das ist typisch Ami und die sind alle so oberflächlich und wie kann man nur so verblendet sein? Aber es ist relativ interessant. Leute, die hier ein bisschen älteres Semester sind, 60, 70 oder so, wie zum Beispiel unsere Nachbarn Guy und Lee, super coole Leute, die hören den ganzen Tag Jazz, rauchen ihre Pipe und sitzen da und freuen sich des Lebens. So, und die, als ich denen erzählt habe, dass mir hier Angst und Bange wird und so, die waren so, ja, das ist natürlich keine geile Zeit, aber wir sind hier in Amerika auf diesem Planeten schon seit 70 Jahren, Hanno. Und du musst verstehen, ey, Amerika geht halt immer durch so komische Zirkel, auf und ab. Und diese Zirkel sind halt teilweise deutlich extremer, als wie wir sie aus Deutschland kennen. Wo man das Gefühl hat, so ja, macht das für uns jetzt einen Unterschied, ob CDU oder SPD am Drücker ist? So als merken wir da wirklich einen Unterschied. Und natürlich in den Details vielleicht, aber du weißt, was ich meine. Und ich fand die Argumentation ganz interessant, dass die Leute sagten so, ey, A, Amerika hatte schon immer nicht alle Latten am Zaun. Und es ist ein Land der absoluten Superlative und eben leider auch politischen Extreme. Und es geht halt immer in so Phasen und Zirkeln so. Und dementsprechend gibt es natürlich so eine, wenn auch vielleicht naive Resthoffnung, dass du, wie so gesagt hast, ich glaube nicht, dass es komplett vorbeigeht, aber dass es sich zumindest so ein bisschen relativiert. Man merkt ja schon hier, das merke ich, in meinem doch Florida, du weißt, wie Florida ist, dass ich zum Beispiel viel, viel, viel weniger so Slogan-Bumper-Sticker sehe. Mhm. Dass ich viel weniger Trump-Flaggen sehe. Weil ich merke, dass selbst Erzkonservative sich teilweise höchstgradig und auch vollkommen zu Recht enttäuscht von dieser Kalenderspruch-Magerbewegung fühlen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich sehe das auf jeden Fall auch. Das Problem ist natürlich, aber das Fass kann man jetzt nicht, kann man, muss man nicht aufmachen, aber das Problem ist natürlich trotzdem, wie viel
Schaden ist schon angerichtet
und wird
umkehrbar gegebenenfalls.
Ja, genau, und wird noch angerichtet und ob die Leute das nicht mehr cool finden, mag vielleicht, man wird es bei den folgenden Wahlen sehen, mag vielleicht weniger und weniger eine Rolle spielen. Schöne News natürlich, dass Ungarn es begriffen hat und Viktor Orban in den Jordan geschickt hat, sozusagen. Ja.
Orban in den Jordan, Alter. Direkt T-Shirt-Print-Company anrufen. Wenn auch mal schnelle Mark machen, Simon. Wie wär's noch mit Fuck Chirac, Alter? Das war 1994 total angesagt mit den Atomtests.
Ja, auf jeden Fall. Da sollten wir noch mal ein paar Shirts drucken. Gear of the Dark, Fuck Chirac, Alter.
Ja, Gear of the Dark, Orban über den Jordan, ja, ja. Alter. Das wäre auch richtig geil. Genau. Sagt uns Bescheid. Next to Death to Falls Berlin.
Genau, wollte gerade sagen.
Will, sagt uns Bescheid.
Das sind nochmal die drei Merch-Designs, die jetzt kommen, Alter. Fuck Chirac, Orban über den Jordan und Death to Falls Berliners. Ihr könnt abstimmen in den Kommentaren zu dieser Folge auf Instagram, welches Shirt ihr zuerst haben wollt.
Ja, aber du hast schon vollkommen recht. Lass uns das Thema nicht wieder aufmachen. Ich will nur sagen, ich bin gerade auch in einer Zeit, wo ich versuche, optimistisch zu sein und mich auf die schönen Dinge, die mich umgeben, zu konzentrieren. Denn vieles in der Welt, was passiert, kann ich nicht ändern. Aber ich kann trotzdem versuchen, irgendwie auf mich selber und auf meine von mir geliebten Menschen um mich herum aufzupassen und nett zueinander zu sein. Und mein Leben ist nicht so scheiße, wie man denkt.
Wie man denkt. Alter, ich habe mir das so scheiße vorgestellt, dein ja, Leben, Alter.
Hast du mal überlegt, Alter, Hanus Leben, Alter, boah. Ich kotze in Tüten.
Alter, Hahn, ey.
Das muss das Letzte sein. Da wäre ich lieber DJ Bobo.
Als auf jeden, da will ich gar nicht drüber nachdenken, ey.
Ja. Lieber tot als Hanno, ist das vierte T-Shirt-Design.
kommen wir mal zu den Bierkassenspenden, die natürlich ja, dieses Mal, ja, wie soll ich sagen, nicht zahlreich, aber gekommen sind auf jeden Fall. Aus den letzten Wochen, Johannes Hanewinkel sagt, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Caprolat. Da hat er recht.
Ah, Caprolat, Alter. Ich habe mir heute Morgen wieder, war fast nichts im Haus, aber dann noch hatte ich noch alles da für eine Caprolat-Stulle.
Sehr gut.
Also noch das Frühstück gerettet.
Leckere Caprolat-Wurst auf die Stulle gelegt, ey.
Das klingt fast wie mein zweitliebstes Wort, Cervelat-Wurst.
Ja, naja, natürlich.
Das ist auch so ein,
Cervelat ist einfach das Wort, das klingt wie Bodenbelag oder wie ein Kunststoff, Alter.
Cervelat-Wurst ja. In Aspik-Aufschnitt.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Alter, Zungenwurst.
Kannst du dir vielleicht mal den Tourpass in Cervelat einlaminieren, Alter?
Kannst du dir mal untenrum das Cervelat noch ein bisschen wegmachen, sonst will ich da nicht beigehen.
Alter,
also asozial.
Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Alexander Braun. Hallihallo, ihr kleinen süßen Pillemänner. Hiermit leiste ich euch einen kleinen Obolus für neue Pokémon-Karten, damit ihr alsbald das glitzernde Pikachu euer eigen nennen könnt. Grüße an die Füße und Kuss auf die Eichel, Alex.
Ja, Alex, selbiges geht an dich zurück, aber nur ohne Cervelat.
Und ohne Geld. Wir schicken das Geld nicht zurück.
Wir schicken das Geld nicht zurück. Sie haben nicht gewonnen, Herr Braun.
Ja, Nis Hansen, Spritgeld.
Danke, ja. Herr Hansen.
Nis ist ein stabiler Typ, ist nicht das erste Mal. Grüße gehen raus. Spritgeld könnte Nis besser gebrauchen für sein Auto. So viel kann ich hier sagen. Besser als wir. Michael Kampmann. Hier, kauft euch ein bisschen Lehm. Viele Grüße, Michael Kampmann.
Ah, das kam gut an, dein Rant über die den Lehm in der Arschritze.
Ja, ja, hab ich.
Da haben dich die Leute sehr drüber gefreut, über deinen absoluten Hate, was andere Bands betrifft.
Ja, was soll ich sagen? Könnte ich jetzt auch nochmal von vorne anfangen. Die Wichser, ey. Bernd Czalopka mit CH. Servus, höre euch sehr gerne, auch wenn das Musikgenre, das ihr bedient, nicht voll meins ist. Kenne Manta von WTJT plus Speedfest. Bombe, wie zwei Mann so ein Gewitter erzeugen können. Geil. Und Simon, wie sieht es in deinem Warehouse aus? Was steht da so alles rum? Alles Gute, Baba Bernd. Was steht in meinem Warehouse rum? Regale, Amps, viele.
Die ganzen Fender-Gitarren, die er bald verbrennen
genau,
muss.
Ja, was steht da rum? Ja, ich habe tatsächlich viele große Cabs. Ich mag Gitarren-Cabinets sehr, die obskur und zu groß sind. Davon habe ich einige da rumstehen. Ansonsten ein Plattenregal, weil ich auch meinen Labelkram aus dem Warehouse abwickle. Ein Schreibtisch und ja, das steht in meinem Warehouse rum. Irre.
Ein Stuhl vielleicht, eine Lampe.
Ja, ja, genau, alles. Solche Sachen. Ja.
Nichts,
Mobilar.
Nichts, was du nicht schon gesehen
eine
hast.
Eine Werkbank, auf der ich immer mein Zeug verpacke und Gitarren. Seitenwechsel und so. Mattes Reck, habe ich das vielleicht hier auch. Nee, Mattes, ich glaube, der hieß Mattes. Reck. R-A-E-C-K, Matthias. Moin, ihr liebreizenden Gesichtselfmeter. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Vor einiger Zeit wurde euch die Band Totenmond empfohlen. Habt ihr da mittlerweile reingehört? Meine Empfehlung in Sachen hässlicher Gitarren ist übrigens die Teufel Birdfish Apricot 150. Teufel Birdfish kenne ich natürlich, da erzählst du mir nichts Neues. Ich hatte einen Kumpel, Dennis Kaiser, Grüße gehen raus, der hatte eine Teufel, nicht die Birdfish, sondern so ein sehr schwunghaftes Single-Cut-Design.
Alter, ich sehe das gerade.
Ja,
was ist das denn?
Ja, das ist so eine Robocop-Gitarre irgendwie, ne?
Alter, 18.000.
Oh ja, Teufel.
Von 2017.
Teufel ist nicht billig, ja. Ja, mein Kumpel Dennis Kaiser hatte mehrere Teufel-Gitarren, aber nicht diese Form.
Alter, was ist das?
Und ich muss sagen, die waren ganz schön geil, aber ich...
Wie geil, wovon
redest
du?
Nein, doch nicht die
du,
Birdfish,
Alter.
Du. Ich habe jetzt zum dritten Mal gesagt, dass es eine andere Form war.
Wieso findest du die Birdfish so geil?
anyway.
Also, was ist denn hier los? Jetzt sehe ich noch eine andere Gitarre, die nennt sich eine Padalka Supreme, Alter. Wer ist denn Simon Padalka? Simon. Alter, wie sieht das denn aus?
Auch sehr teuer.
Was ist denn hier schon wieder los?
Hanno ist im Internet.
Ja, hör mir auf. Ich gehe jetzt erstmal auf Facebook Nachrichten lesen, Alter.
Dann hat Matthias nochmal nachgelegt, nachdem wir großspurig erzählt haben den Leuten, dass man auch für einen Cent spenden kann. Und zwar hat er dann gesagt, und hier der von euch geforderte eine Cent für den Rest der Nachricht. Ich grüße meine Frau David Engel. Grüße auch von mir an David Engel, der hat hier einen Podcast.
Das ist deine Frau, David. Deine Frau heißt David Engel, ja. Das ist ein interessanter Name.
Meine Frau, David Engel.
Aha.
Könnte aber auch seine Frau David Engel sein.
Ja,
anyway.
Das war nicht klar.
Grüße gehen auch von mir raus an David Engel. Der hat hier in Portland gelebt bis letzten Sommer und ich vermisse ihn sehr. Habe ich ihm auch gerade geschrieben vor 2-3 Tagen.
Ja, süß.
David Engel, der den Podcast nach D exportiert hat, die Bifröst Crew, Ernte Drunk Festival und Medusa vom Masters of the Unicorn Festival. Wir gucken uns nachher Walborg beim Klauerfest an. Ja, geil, Alter, ihr seid richtige Macker. Ja, weiter geht es mit Jana Kogirakis, die auch einen Cent gespendet hat und dazu kommentiert, für den Preis kann man nicht meckern. Da hat sie recht, Diana.
Ja, Jana.
Ja.
Da hast du recht. Ja. Danke, auf jeden Fall.
Also der Cent, offensichtlich unsere Cent-Aufforderung war so erfolgreich, dass gleich zwei Leute einen Cent gespendet
da
haben.
Da kannst du mal den Impact spüren, ja, den dieses Format auf die Szene hat.
Mittlerweile, ja.
Alter, das ist wirklich nicht mehr normal. Also wenn wir wollen, was wir alles anrichten können da draußen, so einen politischen Umsturz, Randale, Revolution.
Ja.
Also vielleicht können wir halt auch Fender-Boykott komplett durch, also ne, lasst, liebe Fender Corporation, lasst euch das gesagt sein, wenn Gear of the Dark will, dass ihr nicht mehr da seid, dann machen wir das klar. Also kleinere Brötchen backen.
Rein statistisch kann ich zumindest so viel sagen, wir haben mindestens zwei Leute am Start für alles, was wir wollen.
Ja, so sieht's aus.
Umsturz der Regierung. Wir haben zwei Leute mindestens. Ja, das war's mit den Bierkassenspenden. Wenn ihr auch Geld in die Bierkasse spenden wollt, könnt ihr das tun unter paypal.me/gearofthedark. Ich sage es heute nicht mit einer besonders radiofreundlichen Stimmung, weil ich einfach keine Stimme, weil ich einfach Besseres zu tun habe, nämlich die Folge.
Ja, aber sag nochmal, paypal.com
paypal-31.devu. Ja, richtig, das war's. .angelfire.net.
Ja, nee, wie ist die Adresse?
paypal.me/gearofthedark.
Schade, ich dachte, du sagst es doch nochmal sexy. Aber gut, nächstes Mal.
Ja, genau.
Da kam mal was, um uns drauf zu freuen. Mhm. Okay, also 44 Minuten in, ja. Also nicht schlecht. Ein Geseier und Gesabbel wieder.
Ey, unfassbar.
Lass uns mal die Folge jetzt in 6 Minuten abfrühstücken. Ja, auf okay?
Was für Tröten, ey.
Also, es geht wieder um Musik heute. Die letzte Folge ging um Gear. Mhm. Jetzt geht's wieder um Musik. Eine weitere Folge aus dem allgemein beliebten Kultklopper-Segment. Und zwar haben wir uns überlegt, wir reden so viel über harte Musik, dass wir eigentlich mal etwas beleuchten sollten, was wichtige Platten für uns sind, jenseits von wilder, harter Gitarrenmusik. Und das machen wir hiermit. Also Kultklopper-Folge so und so, was weiß ich.
Unverhofft ja. Kommt soft.
Ja, oh, Alter, Simon, Mann, den nehmen wir, die neue Folge, unverhofft kommt soft. Ja, Simon, also, Butter bei die Fische, was hast du mir für eine Platte geschickt, die ich unbedingt mal auschecken sollte, die nichts mit Randale-Mucke zu tun hat?
Geschickt habe ich dir von M83, Saturdays Equal Youth. Von wann ist die, habe ich nicht aufgeschrieben.
2008,
okay, so hatte ich es auch halbwegs im Gedächtnis, ja. Bevor ich mich weiter dazu äußere, welche Platte hast du mir geschickt?
Ich habe dir von der grandiosen Band Air den Soundtrack zu The Virgin Suicides geschickt. Mhm. Ich kannte die Band, die du mir hier empfohlen hast, gar nicht. Mhm. Also beziehungsweise, wie ich rausgefunden habe, ja eigentlich eher den Künstler, muss man sagen, Franzose. Angefangen als du, aber mittlerweile, glaube ich, seit der zweiten Platte nur noch alleine unterwegs, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, es ist, man kriegt so ein bisschen so Produzenten-Vibes eigentlich, ne? So ein bisschen, ja, ja, ja. Weil der ja doch mit vielen verschiedenen Sängern, mit vielen verschiedenen Sängern zusammenarbeitet, etc. pp. Und von daher, ja, kann man so sagen.
Gib mir mal ein bisschen Backstory. Also sag mal bitte nochmal den Bandnamen und den Titel der Platte.
Artist nennt sich M83, M83 geschrieben sozusagen. Und die Platte heißt Saturdays Eco, also Gleichzeichen Youth. Und die Backstory ist, wie ich auf M83 gekommen bin. Ich habe in Berlin bei Trinity Concerts oder Trinity Music oder wie auch immer der Laden hieß, ein Praktikum gemacht Anfang 2007. Und die wurden natürlich viel bemustert damals noch mit Promo-CDs, auch von den Artists, die sie gebucht haben und so weiter und so fort. Und ich weiß noch eines Tages, ich saß im Büro, lag auf dem Boden so ein Stapel CDs.
Ich dachte, ich war im Büro und lag auf dem Boden. Ich dachte, ja, angenehmes Arbeitsklima.
Absolut, ja. Es lag ein Stapel CDs auf dem Boden. Zu oberst eine Platte, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, die hat einen sehr langen Titel von M83, nämlich nennt die sich Drumroll, Dead Cities, Red Seas and Lost Ghosts. Die lag ganz oben auf dem Stapel und da lagen einfach so ein paar Leute in der Landschaft rum auf dem Cover und ich fand das Cover irgendwie interessant und habe die CD einfach mitgenommen und fand es dann ziemlich cool. Das war so, ja, so ein bisschen Shoegaze, Lo-Fi, Gitarren, teilweise verzerrt, aber auch viel Synthie-Zeug, alles relativ kalt produziert irgendwie und ja, keine Ahnung, schwer zu ordnende Mucke irgendwie, fand ich aber auf Anhieb ganz cool. Hatte so ein bisschen Melancholie und fand ich irgendwie fett. Und noch Fun Fact, ich habe kurz darauf Deftones live gesehen, die einen Song dieser Platte als Intro benutzt haben, als Live-Intro, was mich total weggehauen hat, weil ich die von der Band nie, also von M83 vorher nie gehört habe und dann schlussendlich, ja, keine Ahnung, siehst du Deftones ein paar Wochen später und die nutzen halt einen Song von denen. M83 haben auch ein bisschen später einen Remix von einem Deftones-Song gemacht, der auch sehr geil, der Remix ist sehr geil von einem Deftones-Song, der ziemlich boring ist. So Aber so viel als Backstory. Ich habe dann danach kam noch eine M83-Platte raus, oder also die nächste, die rauskam, habe ich so ein bisschen ignoriert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also erstmal, weil es so ein bisschen Stylewechsel war. Und dann erst mit der Saturdays Equal Youth bin ich wieder eingestiegen irgendwie dann. Das ist dann 2,5 Platten später quasi gewesen nach dem Debüt. Das ist meine Background-Story zu M83.
Ich weiß ja, dass du sehr 80s-Sounds-affin bist, aber mich hatte das so ein bisschen überrascht. Also als ich die Platte gehört habe, und ich habe diverse Fragen, aber dazu später. Ja. Meine Backstory zu Air, The Virgin Suicides, ist, dass ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, hast du den Film mittlerweile mal gesehen? Wenn nicht, unbedingt machen.
Ich habe den Film gestern Abend angefangen, bin aber nach dem ersten Virgin Suicide quasi eingepennt.
Okay, ja. Wie fandest du denn die Vibes des Films?
Ja, sehr dem Soundtrack von Air entsprechend. Warm, langsam, also hat sich Zeit genommen, die Geschichte zu erzählen. Warm und analog, auch optisch.
Ja. Manche von euch da draußen kennen den Film vielleicht, und ich kann mich erinnern, dass ich den Film gesehen habe und den Film extrem gut fand, aber vor allen Dingen der Soundtrack mich nicht mehr losgelassen hat. Und dann habe ich rausgefunden, es handelt sich um Air, die ich damals schon kannte, glaube ich, von ihrer großartigen Debütplatte Moon Safari, die ich auch extrem schätze. Ich habe Air auch mal live gesehen, was auch phänomenal war. Und ja, aber ich finde, dass dieser Soundtrack das absolute, wie sagt man, der absolute Höhepunkt des Schaffens dieser Band war. Und das Interessante ist, das war quasi ihr zweiter Output, also direkt, also das war der nächste Output nach der Debütplatte. Und die Debütplatte hatte ja zu Recht extremen Hype, und das war die neueste Musiksensation der ganzen Welt. Und da sind dann natürlich halt auch viele Leute auf die Band zugekommen, wegen dies und das und Filmen, hast du nicht gesehen. Die Band hat auch übrigens gesagt, dass sie danach, also dass sie heutzutage niemals wieder einen Filmscore machen würden, weil sie nicht damit leben könnten, dass der Produzent oder Produzentin oder Regisseur einfach sagen würde, ja, das passt nicht so. Ne? Die sind, aber damals war die Band frisch, naiv, jung und ganz neu und haben sich diesem Thema, diesem Song, diesem Film angenommen. Und ey, für mich gibt's auf diesem Soundtrack keine Schwächen. Das ist, also so viel Backstory gibt's da gar nicht, außer dass ich den Film gesehen habe und der Soundtrack mich umgeblasen hat, von einer Band, die, ich finde, eine der wenigen extrem Ausnahmetalente sind der letzten Jahrzehnte.
Ich kenne eher natürlich, ich bin vertraut mit der Moon Safari und bin außerdem mit der Talkie Walkie auch ziemlich vertraut. Beides Platten, die ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren regelmäßiger aufgelegt habe, oder zumindest, also regelmäßig ist ein bisschen viel gesagt, aber immer wenn ich irgendwas hören wollte, was ein bisschen mellow ist, oder oft habe ich zu Air gegriffen. Ich finde die Wahl des Soundtracks sehr interessant, weil ich sage gerade mal so im Hinblick jetzt auf eine Kultklopper-Folge oder auch auf den, nennen wir es mal, Body of Work von Air, finde ich natürlich, dass dieser Soundtrack am eindimensionalsten auf jeden Fall ist, gemessen an den anderen Releases, gerade an der Talkie Walkie, die natürlich dadurch, dass sie auch viel mehr Vocals hat und so weiter und so fort.
Es ist ein Score.
Genau,
es ist Begleitmusik, genau, für einen Film, und für das wurde es auch gemacht. Mhm. Und was ich an dem Soundtrack, also du weißt ja, manche Film-Soundtracks nennen sich Soundtrack und am Ende des Tages ist es eigentlich nur eine Compilation von Songs,
ja, ja,
die gut zu den gezeigten Szenen passen. Gutes Beispiel dafür ist Pulp Fiction. Was wäre der Film ohne die konzeptionelle wie die Songs, das sind ja alles bekannte Songs, wie die in den Film eingebaut wurden, aber das ist ja nicht so jetzt irgendwie wie so eine Oper, so ein Score.
Ja, genau, also ich würde dazwischen Soundtrack und Score unterscheiden auf jeden Fall.
Okay, und das hier ist halt ein richtig klassischer Score, wo du meiner Meinung nach auch den Film gar nicht sehen musst, wenn du die Platte auf Kopfhörern gibst und dich einfach ins Gras legst und nach oben guckst oder die Augen zumachst. Du kannst dir da auf jeden Fall deinen eigenen Film zu ausdenken, und das ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal, ob ein Score funktioniert oder nicht. Mhm. Für mich definitiv eine Traumreise, wie eine gute Black-Metal-Platte.
Also ich kann sagen, dass die, ich war überrascht, weil ich mit dem Soundtrack nicht wirklich vertraut war. Natürlich den Opening-Track kannte ich, wird mit Sicherheit eine Single-Auskopplung gewesen sein. Und dann der Song Bathroom Girl war auf jeden Fall für mich auch vertraut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das einfach viele Überschneidungen zu Sachen auf der Moon Safari auch gibt, die so stylemäßig. Aber der Song kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Und es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, so, ich kenne das irgendwoher. Es ist möglich, dass es bei Wefer mal im Van lief oder so. So, wir haben ja auch relativ viel verschiedene Mucke gehört, irgendwie bei im Wefer-Van immer. Und mich würde es nicht wundern, wenn das da lief. Aber was du beschreibst, genau, es ist Begleitmusik in erster Linie natürlich. Ne? Das ist auch.
Das klingt jetzt viel negativer, als es gemeint ist, sondern es ist Musik, die ganz gezielt auf die Szenen komponiert wurde. Mhm. Die Band hat den Film, die Szenen zu sehen gekriegt und hat daraufhin die Musik geschrieben. Und das ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk geworden. Der Film ist wirklich cool. Ich mag den Film sehr gerne. Ich kann aber nicht genau sagen, ob ich den Film so gerne mag wegen dem Film oder wegen der Musik. Wahrscheinlich wegen beides. Ja. Aber es ist ein gutes Beispiel, und davon gibt es nicht so viele, dass der Soundtrack den Film easy doppelt so gut macht. Also, ne, das ist schon sehr, sehr herausragend. Pitchfork hat tatsächlich ist unter die 50 besten Moviescores aller Zeiten gewählt, finde ich sehr zutreffend auf jeden Fall.
Okay, bevor wir in Details gehen, du hast also des Soundtracks noch, was generell den Sound und so weiter angeht, du hast gesagt, du warst überrascht, ob der M83-Platte. Warum?
Ja, weil ich natürlich weiß, dass du sehr 80er-affin bist und auch so Synthesizer-Kram magst, ich ja auch. Ich fand diesen 80er-Jahre-Vibe extrem geil auf der Platte. Hat mir sehr gut gefallen. Die Platte hat mir deutlich besser gefallen als vieles andere, was du mir in den Kult-Klopper-Folgen vorgestellt hast. Ich finde, und das finde ich sehr interessant, und ich war mit dem Künstler nicht vertraut, aber ich finde, und ich kenne jetzt nur diese Platte, aber ich finde, dass diese Platte, die gibt mir auch Soundtrack-Vibes. Mhm. Das ist das Erste, was ich gedacht habe, ist, Alter, das klingt wie ein Soundtrack von einem Film, den ich gerne sehen würde. Weil ich natürlich, wenn ich an 80er denke, auch so, es ist geil melancholisch. Es ist so eine romantisierende Art und Weise, dass man an die Vergangenheit, Nostalgie. Ich habe als erstes Nostalgie im Kopf, wenn ich diese Platte höre, denke ich, Alter, das ist von einem Film oder meine eigenen Sommerferien, die ich gerne erlebt hätte. So, ja. So dieses traurig Schöne. Extrem kitschig.
Ja.
Und das hat mich vielleicht am meisten überrascht, dass du das
wirklich?
In Anführungsstrichen so durchwinkst.
Okay.
Ich stehe ja auch auf Kitsch.
Habe ich gleich ein Gegenargument aber sprich.
Ja, fair enough. Ich stehe auch auf Kitsch. Mhm. Ich finde, dass der Grat manchmal sehr schmal ist und nicht an jeder Ecke auf dieser Platte, die du mir geschickt hast, getroffen war. Ich finde manche Sachen einfach straight up corny, muss ich sagen.
Okay, bin ich gespannt, was genau. Erstmal Romantik und Nostalgie, natürlich auch zwei Schlagworte, die ich mir aufgeschrieben habe für die Platte. Mit Sicherheit auch Ziel der ganzen Sache. Was Kitsch angeht und dass du überrascht bist, finde ich in der Hinsicht interessant, dass man jetzt nicht, man könnte zum Beispiel nachsagen, Type O Negative Kitsch, ja, bis zum gewissen.
Das empfinde ich nicht als Kitsch.
Ja, aber es gucke.
Das empfinde ich als dramatisch und große Pose.
Aber es,
das ist für
aber
mich
es kokettiert schon mit Kitsch auf jeden Fall. Ich finde, das ist schon so ein bisschen, es ist schon.
Ich finde, Kitsch ist für mich deutlich negativ konnotiert.
Okay, ja,
das
für
ist,
mich.
Kitsch ist für mich. Wenn das Fundament nicht ausreicht. Kitsch okay. ist für mich Effekthascherei.
Okay, ja, dann definieren wir das vielleicht ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber ja, ich habe mir zum Beispiel, genau, ich habe mir aufgeschrieben, dass mich teilweise die Refrains, zum Beispiel, lass mich schauen, bei Skin of the Night,
habe ich mir als mein Favorite Track von der Platte aufgeschrieben.
Ja, ist auf jeden Fall ein Übersong. Der Chorus zum Beispiel, der lässt mich an Type O Negative denken, weil der Chorus ist heavy und du hast diese Sounds, das Sounddesign an sich erinnert mich teilweise an, also interessanterweise an Type O Negative, an die großen Bombast-Refrains von Type O Negative, ja.
Was ich krass finde, weil zum Thema Sounddesign habe ich mir aufgeschrieben, dass man extrem doll hört, dass diese Platte 2008 rauskam. Mhm. Denn diese Art und Weise von Synthesizern, die da ausgewählt wurden, die waren zu der Zeit, ich finde, ich mag die total gerne, ne? Aber dieses extrem, diese halligen Pads, diese extremen Flächen und so. Man hört viele genau dieser Synthesizers auch auf der 2010 erschienenen Eminem-Platte Recovery, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Und da hört man, da sind auch so kitschige Momente dabei. Und in diesem Moment sage ich das jetzt, weil mir kein besseres Wort einfällt, aber man merkt, so zwischen 2007 und 2011 haben viele Künstlerinnen und Künstler mit diesen Art von Synthesizern gespielt. Und ich finde, bei M83, die haben das wahrscheinlich perfektioniert, diesen Sound. Weil ich kriege halt, wie gesagt, so Movie-Score-Feelings auch davon. Es ist, wie gesagt, es klingt wie ein Film, den ich gerne gesehen hätte, den es vielleicht nicht gibt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich gehe da definitiv mit. Es wäre durchaus ein passender Soundtrack für so einen Coming-of-Age-Film, der in den 80ern spielt.
Das ist auch witzig. Dorian Linsky vom Guardian hat, ich habe mir ein paar Reviews dazu geschrieben, und der hat eigentlich auch mal kurz auf Deutsch übersetzt eigentlich gesagt, so, hey, das ist eine geile Platte, diese ganzen Retro-Synthesizer-Sounds, bla bla bla, sind darauf abgezielt, so einen maximalen Nostalgie-Rush auszulösen. Und wenn du da keine Erinnerungen dran hast an deine eigene Kindheit oder dein Heranwachsen, wie du sagst, Coming Out of Age, dann hat man zumindest das Gefühl, dass man in so John Hughes-Filme zurückkatapultiert wurde. So typische 80er Jahre, Highschool, die ich auch übrigens sehr, sehr schätze. Ja. So, ne? Man kriegt so Breakfast Club-Feelings, ja, und solche ganzen Geschichten. Das ist alles total geil. Er schreibt dann aber auch, it's a shame the songwriting evaporates in the haze of bla 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 bla. Dass wenige richtig in sich geschlossene, geile Songs daraus entstanden sind. Dass das viel so wegplätschert. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Also ich finde, das ist so ein bisschen interessant, weil meiner Meinung nach das in den Verlauf der Platte auch so eingebaut ist. Ich finde, dass gerade im hinteren Teil der Platte die Songstrukturen immer weiter aufbrechen. Es shoegaziger wird wieder so ein bisschen, die Songs teilweise dann so Interlude-Vibes bekommen, wo so, wie beim Intro, ich finde das Intro zum Beispiel auch fantastisch, ich gucke gerade, genau, Highway of Endless Dreams zum Beispiel, ja, das ist so, das erinnert mich so ein bisschen ans Intro, du hast das Gefühl, hier wird nochmal Spannung aufgebaut, der nächste Song danach, Too Late, erinnert mich dann an ältere M83 zum Beispiel so ein bisschen, nur vermischt mit neuen Vocals. Ich habe das Gefühl, am Anfang der Platte kommen so diese ganzen Banger irgendwie, die wirklich wie 80er Songs sind, und nach hinten raus öffnet sich die Platte immer und immer mehr in so ein Soundscape-Ding. Und ich finde auch nicht, dass es immer glückt. Couleurs zum Beispiel ist für mich so ein Skip-Track. Da schlafen mir die Füße ein.
Auch der letzte
Track. Ja, das soll das sein.
Das ist 11 Minuten. Ich habe nichts gegen 11 Minuten
Songs. Aber da passiert
nichts. Auch nichts gegen so. Nee, das ist halt ein Synthi-Pad, was halt einfach so dreimal den Akkord wechselt. Und das ist halt einfach, Alter, die ganze Platte dauert 62 Minuten. Willst du mich verarschen?
Ja, das ist halt so ein Outro, was völlig unnötig in die Länge gezogen wurde. Das,
ja, und ich finde, so auf dieses Outro wird schon mit viel medioker Momenten hingearbeitet. Und ich finde, man, also wie du das gerade erklärt hast, klingt das sehr positiv. Wenn man es negativ ausdrücken würde, finde ich, ist einfach das Zwingende, was die erste Hälfte der Platte definitiv hat, so ein bisschen das Material ausgegangen ist. So, ne? Das kann man so sehen.
Ich glaube,
was der Künstler sich bei gedacht hat, wissen wir nicht.
Ich glaube, da hilft es auf jeden Fall, wenn man mit dem vorherigen Katalog von M83 ein bisschen vertrauter ist, weil sich da auf jeden Fall Überschneidungen ergeben irgendwie. Und von daher wirkt es so ein bisschen, es wirkt auf jeden Fall so ein bisschen so zeitreisenmäßig, definitiv. Also auch auf die Art und Weise, dass es sich eben dann auch zurückbesinnt auf ältere M83-Sounds hier und da.
Aber kommen wir mal zum Negativen. Also ich finde, die Platte bietet ganz, ganz viel positive Sachen. Wie gesagt, so das Positivste ist nochmal unterm Strich, Alter, es gibt mir geile, romantische Nostalgiegefühle und ich weiß gar nicht warum. Und ich glaube, das ist geil, wenn du schaffst, mit Musik Gefühle zu kreieren beziehungsweise auszulösen in den Ohren des Hörers, Hörerin, dass du das hinkriegst. Aber ich habe ja schon gesagt, so, ne, dieses im. Tun wir mal so, als wenn das Wort positiv besetzt wäre, für mich jetzt. dieser Kitsch funktioniert für mich an ganz, ganz vielen Stellen total gut, weil man mich mit Kitsch auch gerne kriegt. Mhm. So, ne? Ich mag das, die romantische große Pose, wie wir es genannt haben bei Typo Negative. Warum finden wir Typo geil? Weil das halt auch so, ich finde Typo in ihrer Romantik oft sehr mutig, mhm, und das meine ich nur positiv. So, ne? Ich finde, der Grat ist sehr schmal, nicht immer getroffen, und ich finde, es gibt auch ein, zwei Dinger hier, die eine absolute Frechheit sind. Zum Beispiel der Song Ab.
Ja, Ab.
Also ganz kurz, mhm, lass mir mal ein, zwei Sachen noch zu sagen, Alter. Den finde ich so dermaßen scheiße, dass ich die Platte am liebsten direkt aufgehört hätte. So, ne? Der ist scheiße, ist nervig, Vocals. Das klingt wie eine C-Seite von einer schlechten Madonna-Platte. Also wirklich, das ist auch so mit Synthie-Lines von so 94er Jahre, Jahrmarkt, Eurodance. Und die Vocals sind Céline Dion-mäßig. Das ist wirklich fürchterlich, Simon. Also wirklich. Ja. Und ich verstehe nicht, wie man, wenn man so geile Mucke machen kann, wie man sich so verschätzen kann. Und die Sängerin, die da singt, auch talentfrei.
Ich fand Ab von Anfang an auch, also war für mich neben Couleurs und die beiden Songs kommen direkt nacheinander, der nächste Skip-Track. Ich habe mich in den Song so ein bisschen reingehört. Ich finde, dass, also erstmal was Interessantes an dem Song ist, der hat schon gar keinen richtigen Chorus. Oder dieser nervige Part, mit dem der Song anfängt, man könnte den als Chorus natürlich auch bezeichnen.
Hätte ich jetzt so eingeordnet, ja.
Also da kann man gerne so sagen. Ich finde, die einzige redeeming Quality an dem Song ist diese Bridge, die dann immer, wo die auch nicht ganz so hoch gepitcht singt, wo das so ein bisschen mehr zu so einer Hauch-Vocal-Performance wird, finde ich redeeming, aber der Song an sich auf jeden Fall sehr schrullig und weird. Ich bin auf jeden Fall kein großer Fan davon. Ich skippe den Song nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall unter den Songs, die ich nicht skippe, mit Abstand derjenige, den ich am wenigsten mag.
Für mich die Hits sind natürlich Kim und Jazzy. Mhm. Das ist, glaube ich, der zweite Song direkt.
Nach dem
damit
Intro
geht die Platte gefühlt eigentlich richtig, genau, los. Ist ein Song, der auf Hit geschrieben wurde, merkt man, und das ist auch geglückt. Absoluter Pop-Smasher. Mhm. Skin of the Night finde ich fantastisch. Da stimmt für mich alles. Also das ist für mich wahrscheinlich so dieses Gefühl, was ich beschreibe, wenn ich die Platte höre, was es am meisten captured. Und dann ist noch ein Song drauf, den ich sehr schätze, We Own the Sky.
Mhm.
Auch sehr, sehr geil.
Auch da musste ich wieder an Typo Negative Choruses denken in dem Song. Du hast diese großen, fast doomigen, ja, vom Tempo her reduzierten Wall of Sounds, die sehr atmosphärisch sind. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, auch Typo Negative haben sich sehr 80er Sounds bedient. Ja, clean Chorus-Gitarren, Synthesizer-Keyboards sozusagen so. Und ja, es ist, ich finde immer, wenn diese langsam ausladenden Refrains kommen.
Es gibt aber einen Unterschied.
Und zwar?
Ich finde, man hört bei Typo Negative, die haben ja noch viel mehr 90er-Jahre-Keyboards benutzt als 80er-Jahre-Keyboards.
Ja, ja.
Und diese 90er-Keyboards waren, also ich weiß, dass bei Typo Negative Retro-Aspekt keine Rolle spielte, sondern die haben halt einfach die Keyboards genommen, die damals State of the Art waren. Das heute empfindet man das Retro, aber das war ja eine technisch sehr versierte Band auch von den Keyboards her und auch sehr, sehr geil. Und ich finde, der Unterschied natürlich zu M83 ist, dass die halt mit so Retro-Feelings spielen, um so gewisse Sachen zu kreieren, aber deswegen bezeichne ich die Hooks von Typo Negative als mutig, weil das war damals State of the Art, so von wegen, wir machen uns hier angreifbar mit diesem unglaublichen Pop-Appeal, der ja damals einfach so, wie gesagt, nicht so ein Retro in Anführungsstrichen Kitsch war oder so ein Flex, ey, wir bedienen uns jetzt einem Retro-Gefühl, sondern die haben einfach versucht, den bestmöglichen Song zu schreiben, damals, mit den Mitteln, die ihnen zur State of the Art zur Verfügung standen.
Gut, aber die Einflüsse waren ja trotzdem sehr, wie soll ich sagen, die Einflüsse waren ja nicht subtil. Und ich finde, darin ist die Band auch teilweise, hat die schon sich sehr auch reingelehnt in diese Soundästhetik. Von daher würde ich sagen, ich würde schon sagen, dass ein gewisser Retro beziehungsweise so ein 80er-Einfluss, dass der schon gerade auf der October Rust sehr, sehr betont auch ausgespielt worden ist. So. Und ich weiß jetzt nicht,
es ist aber für mich immer noch schön, mhm, wenn ich da jetzt irgendwie so ins Detail gehe, aber für mich ist das immer noch ein Unterschied, ob man 80er Soundästhetik Einflüsse, mhm, hat oder ob man bewusst,
ja, natürlich,
Retro-Einsprengsler hat, wo so eine, meiner Meinung nach so eine Band wie M83 von lebt, von diesen ganzen Retro-Momenten.
Die Platte,
und das meine ich nicht
negativ.
Platte
lebt davon auf jeden Fall, definitiv.
Okay, fair. Ja, das ist die einzige, die ich kenne.
Ja, absolut. Also die Platte lebt 100% davon und das ist natürlich auch irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Ich will nur meinen, ob die, wie soll ich sagen, was die jetzt für Equipment benutzt haben, Type O Negative versus M83, also das halte ich für relativ, wie soll ich sagen, egal. Ich sag ja auch nur, dass mich grundsätzlich die Art und Weise, die musikalische Art und Weise der Refrains eben an Type O Negative erinnert, in dem Sinn, dass die sehr ausladend, sehr heavy, ein gewisses Pacing haben und mit ähnlichen, mit einer ähnlichen Melodieästhetik teilweise spielen. Das ist so ein bisschen, ja, das ist für mich der Zusammenhang. Nicht, dass die Parts nach Type O Negative klingen. Das kann man natürlich nicht behaupten.
Sag nur, October Rust kam 1996. Wenn du 1996 ins Musikkaufhaus gehst und dir einen Synthesizer kaufst, hast du auf jeden Fall eine andere Vision, was ich damit machen will, als wenn du 2008 als Bedroom-Producer irgendwo sitzt und dir überlegst, Alter, wie kriege ich hier irgendwie kitschige 80er-Sounds hin oder so. Das meine ich nur so. Der Ansatz in der Komposition ist wahrscheinlich ein bisschen anders.
Gut, aber ich vergleiche auch den Ansatz der Komposition nicht, sondern was am Ende sozusagen soundmäßig mich Erinnerungen wachruft sozusagen.
Was fällt dir ein oder was, sag mir mal ein paar Takte zu der Airplatte, zu dem Virgin Suicide Soundtrack.
Wie schon gesagt, ich finde die Wahl sehr interessant, auch als jemand, der eher zumindest halbwegs aktiv gehört hat, weil für mich im Vergleich gerade zu Talkie Walkie, wie gesagt, der Soundtrack, ja, es hat sehr soundtrackhaft. Du hast halt eine Grundästhetik, die sich überwiegend zumindest durchzieht. Es gibt natürlich immer mal so ein paar Ausreißer, wenn die Synthesizer zum Beispiel lauter werden, wie am Anfang von Clouds Up oder in Ghost Song. Ja, das sind so Momente, wo du so ein bisschen rausgerissen wirst, was natürlich auch vielleicht Sinn ergibt, dramaturgisch im Kontext des Films auch. Da werden die sicherlich eine gewisse Rolle spielen. Soweit bin ich im Film nicht gekommen. Grundsätzlich ist es aber so, du hast, finde ich, eine sehr konstante, warm pulsierende Soundmasse, die sich von Anfang bis Ende der Platte überwiegend durchzieht. Und für mich ist das so ein bisschen, ich muss da so dran denken, an Musik, die ich zum Lernen auflegen würde. Oder vielleicht in nachts Auto fahren. Ja, da könnte ich mir das auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde schon, es hat so ein bisschen für mich mehr Hintergrundmusikcharakter als andere eher Releases, die ich mir angehört habe.
Das fand Weil ich, die so, für mich eine Aufräumplatte.
Ja, okay. Ja, ist ja auch.
Ja, ja, ja. Ich will nur sagen, ich verstehe, was du sagst. Also, ne, ich empfinde das aber auch überhaupt nicht negativ, was du sagst. Und es ist ein gutes Beispiel. Die Aufgabe war ja jetzt nicht, präsentier deine Lieblings-Air-Platte, sondern für mich war das einfach nur, wir präsentieren hier eine Platte, die für uns aus irgendeinem Grund total wichtig ist, ne? Und da dieser Soundtrack war einfach, weil ich die, das war die erste Platte, die ich überhaupt von Air hatte. Vor der Moon Safari auch so, ne? Die Moon Safari habe ich, glaube ich, erst danach gehört. Und dementsprechend, du kennst das ja, manchmal können Leute, die auch vertraut sind mit der Band, nicht genau nachvollziehen, warum man sich genau das und das Album ausgesucht hat. Das ist einfach der Grund, warum man, weil man das durch Zufall zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Hände gekriegt hat. Und das ist auf irgendeinem Grund. Wenn ich an The Virgin Suicides denke, denke ich an meinen ersten iPod, den ich, glaube ich, 2006 oder 2007 bekommen habe. Und da hatte ich die Platte drauf und natürlich hoch und runter gehört. Und das war auch, ja, wie gesagt, und das war einfach Zufall, dass ich diese Platte hatte. Wahrscheinlich habe ich die von irgendjemandem gerippt oder bekommen oder sonst was und habe mich halt einfach in den Sound verliebt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt bei der Platte. Die Soundästhetik. Du hast ja schon ein, zwei Sachen zu gesagt. Mhm. Ich finde, wenn wir mal über nicht harte Gitarrenmusik sprechen, ist das für mich die schönste Art von Soundästhetik, die ich mir bei Musik vorstellen kann. Diese trockenen, warmen, das Wort hast du oft benutzt, Drums, erinnert mich an Beck-Platten, Sea Changes, kennst du bestimmt, wahnsinnige Platte, da klingen die Drums auch so, dieses 70er Jahre, weißt du, wenn du so ein Vintage-Kit nimmst und so dünne Decken über die Toms legst, so, wenn das alles so, das ist, und am besten noch mit Besen gespielt, so die Snare, obergeil. Die Bläsersätze, anstatt so funky und laut, so alles ganz warm und tief. Fender Rhodes, das vielleicht wichtigste Instrument für Air.
Überhaupt, ja.
Grundsätzlich. Ja. Riesiger Fender Rhodes Fan. Irgendwann werde ich mir einen Traum erfüllen und mir so ein Ding auch mal kaufen.
Wollte Fender ich schon mal haben. Kannst du nicht bringen, Alter. Fender.
Ja, dann muss ich es auch ins Feuer schmeißen. Ja, ich mir gefällt, und du hast es ja schon, du hast es vorhin eindimensional genannt. Kann ich
also im Vergleich zu den...
Finde ich ganz kurz, finde ich von den Kompositionen her nicht, aber von den Stilmitteln, die gewählt wurden für die Platte, dass das überall eigentlich diese Moog-Synthesizer, diese Bläsersätze, dieses dumpfe Schlagzeug und solche Sachen.
Ich würde schon sagen, so generell, das hat halt so ein überwiegend, wie gesagt, einen sehr homogenen Vibe, der immer warm, pulsierend und repetitiv ist. So, das ist schon
ein es wurde halt für einen bestimmten Film geschrieben und so hört sich das auch an. Und das gefällt mir, weil ich, wenn ich diese Platte von vorne bis und das, für mich gibt es keinen Skipper auf der Platte. Also es gibt keinen Track, wo ich sage, oh, der nervt mich oder langweilt mich oder sonst was. Es ist eine der wenigen Platten, die ich wirklich von Anfang bis Ende immer konstant komplett durchhöre.
Was mir sehr gefallen hat, nochmal, ist der Song Dead Bodies, weil der mit den Uptempo-Vibes auf jeden Fall stark raussticht. Fand ich cool. Und auch der Closer mit diesen runtergepitchten
Suicide Underground.
Ja, mega.
Auch einer meiner Lieblingsdinge. Da werden so also Quotes
aus dem Film
zitiert. Und man kriegt so ein bisschen, selbst wenn man den Film nicht sieht, macht es das total spannend.
Ja.
Weil man so Bilder im Kopf halt bekommt.
Wirkt fast wie so ein Newscast über melancholische Musik irgendwie sozusagen. Ne? Das fand ich, oder wie so ein Narrativ, ja, irgendwie, was dem man zuhört, über den Soundtrack sozusagen, fand ich extrem gut gelungen irgendwie. Und hab dann auch gedacht, eigentlich wäre das geil, wenn sich das durch die Platte durchgezogen hätte. Vielleicht nicht so konsequent, dass es jeder Song wäre.
Ich weiß, was du meinst. Ich hätte das auch ein paar Mal öfters haben können. Ja. Eine andere Abtempo-Nummer ist der Song Dirty Trip. Mhm. War geschrieben für eine Sexszene in dem Film, die dann rausgeflogen ist. Klingt wie Mucke aus einem französischen Softporno. Wer sich mit französischen Pornofilmen gut auskennt, so wie ich, der kann natürlich die Verbindung direkt herstellen. Und den mag ich auch. Also das klingt ja sehr französisch, sehr Softporno-esque. Gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ein anderer Funfact über die Platte. Einer der beiden von R war bei den Aufnahmen für diese Platte extrem krank und hatte die ganze Zeit eine Woche lang so 40 Fieber oder so. Und er sagt, dass die Platte so klingt wie so ein warmer Fiebertraum. Liegt einfach daran, dass er wirklich extrem hohes Fieber hatte und viele der Basic Drums und auch so die Bläser eingespielt hat, unter dem Einfluss von diesem sehr, sehr hohen Fieber und deswegen alles so, also jeder kennt ja das Gefühl von so richtigen Fieberträumen und ich finde, wenn man den Film sieht, du hast gesagt, so diese warmen Farben und diese Slow Pace und dann gepaart mit dieser Musik ist sehr fiebrig und genauso klingt es auch und fand ich sehr interessant auf jeden Fall.
Ich finde auch, dass es, wo du das jetzt gerade sagst, dadurch, dass die Produktion so trocken und so warm ist, es klingt auch alles so dumpf, als wenn du nicht richtig hörst, als wenn, weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut.
Ja, und das erinnert mich natürlich auch so ein bisschen, wenn du krank bist und deine Ohren dicht sind sozusagen. Das hat natürlich interessante Lore irgendwie.
Die Band war nie zufrieden mit dem Sound. Die haben tatsächlich zur Anniversary Box vor ein paar Jahren die Platte nochmal geremixed, weil die wurde auf Analogband aufgenommen und denen war der Sound nicht warm genug, sondern die wollten. Das kam ja 2000 oder neu, ich glaube 2000 kam das raus und dann halt der digitale Mix war immer zu kalt für sie, ne? Das, was wir, und deswegen wurde das nochmal geremixed. Also deine herausragenden Tracks wären, was gefällt dir am besten?
Playground Love, Bathroom Girl, Dead Bodies und der Closer, jetzt habe ich den Titel gerade nicht.
Suicide Underground,
genau. Das sind meine Highlights. Richtige Lowlights habe ich nicht, aus dem einfachen Grund, dass viel von dem Soundtrack für mich verschwimmt. Zu einer Masse halt. Was ja auch, wie gesagt, das ist ein Score, das ergibt auch Sinn zu einem gewissen Grad. Und da ähnelt sich einfach viel. Und der Vibe ist extrem stabil die ganze Zeit. So, also da, wie gesagt, außer wenn es eben mal so Ausreißer gibt in Sachen Synthesizer. Das sind so Momente, die mir, wie gesagt, gefallen. Ghost Song spezifisch da. Das hat dann fast so ein...
Ja, so geil spooky.
Ja, auf jeden Fall. Das hat dann auch fast so ein... Das hat dann fast den Effekt wie von einer lauten, verzerrten Gitarre. So, weißt du, ich meine, das knallt auf einmal so rein und klingt aggressiv im Kontext, also verhältnismäßig aggressiv im Kontext von Musik, die sonst ja sehr zurückgenommen klingt.
Ich finde auch, also Ghost Song und der letzte, der Suicide Underground, auch einer meiner Lieblingstracks drauf. Playground Love ist einfach ein Hit.
Ja.
Genauso wie High School Lover. Ich finde Clouds Up geil, weil diese Moog-Synthesizer da so volle Pulle zum Einsatz kommen. Und ein bisschen oft unterschätzt, oder was heißt unterschätzt, aber so ein Song, der nicht oft erwähnt wird auf der Platte, ist Afternoon Sister. Der gefällt mir, weil der so geil melancholisch ist und so unaufgeregt. Das ist das gefällt mir grundsätzlich an der Platte.
Wollte gerade sagen, ja.
Dass sie extrem heftigen Effekt hat, also dass sie sehr effektiv ist, aber sehr unaufgeregt.
Ja, der heftige Effekt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mir helfen würde, den Film jetzt auch komplett durchzuschauen, vielleicht um diese Connection auch machen zu können. Ohne den Kontext des Films finde ich jetzt zumindest den Fair. Impact jetzt erstmal nicht so krass. Und als jemand, der mit ES Musik vertraut ist und, wie soll ich sagen, vor allem mit Material der Band vertraut ist oder die meistgehörte ER-Platte, für mich ist die, wo am meisten sehr spezifisches Songwriting stattgefunden hat. Ich finde, die Talkie Walkie ist schon sehr, also sehr songorientiert, genau, das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
Und das ist ein Aspekt, der mir bei ER nicht so mega wichtig ist, obwohl ich eigentlich für mich ein guter Song die härteste Währung ist. Deswegen, wie gesagt, finde ich auch von der eigentlich sehr coolen Platte, die du mir geschickt hast, nur die Hälfte geil, weil die Hälfte davon für mich einfach so ein bisschen verschwimmt. Hätte ich den Film dazu gesehen, den es leider nicht gibt, wäre es vielleicht total anders. Denn Film-Vibes haben die Platten beide. Eine Platte, weil sie tatsächlich ein Score ist, und die andere Platte, weil sie absolut die M83, weil sie absolut dazu taugen würde, ein Score zu einem Film zu sein. Und sei es nur ein Film, den man selber guckt, während man die Platte hört. Simon, hat mir gut gefallen. Vielen Dank, M83. Also die werde ich definitiv nochmal hören, die Platte.
Mach das.
Und ja, so verbleiben wir.
Machen wir.
Jetzt wisst ihr da draußen, was wir hören, wenn wir uns nicht die ganze Zeit nur Gore-Grind geben.
Ja, nicht nur Porn-Grind, ja, genau.
Porn-Gore-Grind. Genau.
Snuff-Grind sozusagen, neues Genre.
Snuff-Grind geben wir uns ER und M83. Hört euch die Platten mal an, sagt uns, was ihr denkt, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Serve one master, that is destruction.